Dieser Podcast wird unterstützt von Tierschutz Austria. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Millionenerbin Marlene Engelhorn ist ihr Erbe los.
Es ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, was man sagt, außer danke. Also ohne Scheiß jetzt. Riesending, großes Danke.
So hat die jetzt nicht mehr Millionärin es im Gespräch mit dem Momentum-Institut kommentiert. Fast ein halbes Jahr lang hat eine Handvoll ganz normaler Menschen aus Österreich darüber getüftelt, wie man die 25 Millionen Euro Erbe verteilen soll. Jetzt wurde das Ergebnis präsentiert. Insgesamt 77 Organisationen können sich über einen Geldregen freuen.
Natürlich gibt es jetzt viel Kritik an dieser Liste. In Salzburg ist einmal der Satz gefallen, beim Spenden gibt es kein richtig und kein falsch.
Die Standard-Redakteurin Lisa Nimmervoll war eine von sehr wenigen JournalistInnen, die bei den Sitzungen dieses sogenannten Guten Rates dabei sein konnten. Mit ihr sprechen wir heute darüber, wer das Vermögen der Millionenerbin nun bekommt. Wir schauen uns an, wie schwierig es sein kann, Geld zu verschenken und ob diese Aktion die Welt wirklich gerechter macht. Lisa Nimmervoll, du schreibst beim Standard über Innenpolitik, bist auch Chefin vom Dienst, bist also sowieso schon viel beschäftigt. In den vergangenen Wochen warst du aber zusätzlich noch sehr nah dran, als die Millionenerbin Marlene Engelhorn ihr Erbe verschenkt hat. Bevor wir da ins Detail gehen über diesen sehr interessanten Prozess, wer ist denn eigentlich Marlene Engelhorn?
Marlene Engelhorn ist eine junge Wienerin, die im Jahr 1992 in eine reiche, wie sie selbst sagen würde, in eine überreiche Familie geboren wurde. Bis Mai 2021 lebte sie, so wie die ganze Familie Engelhorn, unter dem Radar der Öffentlichkeit ein sehr zurückgezogenes Leben. Das heißt, es wusste eigentlich niemand von ihr. Sie war in einem Privatkindergarten, sie war in Privatschulen, studierte dann Germanistik, hat dazwischen Nachhilfe- und Deutschkurse gegeben. Und dann hat sie eine Nachricht bekommen, nämlich von den Finanzberatern ihrer Großmutter, dass sie viel Geld erben wird, nämlich einen zweistelligen Millionenbetrag. Das hat die Großmutter, 2019 war das, ihrer Familie angekündigt. Und ab dann ist sie in die Öffentlichkeit getreten, weil sie gesagt hat, ich will mindestens 90% von diesem Erbe, das ich erwarte, hergeben. Ab da war sie dann vor allem Aktivistin, die für Erbschafts- und Vermögenssteuern kämpft.
Es kommt öfter vor in unserer Gesellschaft, dass Menschen viel Geld erben. Es kommt nicht oft vor, dass sie das nicht behalten wollen. Warum will Marlene Engelhorn ihre Millionen nicht behalten?
Weil sie die jetzige Verteilung schlicht nicht gerecht findet. Sie hat einmal erzählt, sie ist in einem sehr reichen Umfeld groß geworden. Und sie hat irgendwann gemerkt, beobachtet, okay, nicht alle Kinder in meinem Umfeld leben in einer Villa. Nicht alle machen große, tolle, weite Fernreisen. Es gibt Menschen, die leben ganz anders als ich. Sie hat auch einmal erzählt, dass sie ein Freund die Klassenfeindin bezeichnet hat. Und ihr Umdenken hat auch begonnen in dem Moment, als sie dieses Millionenerbe angekündigt bekommen hat. Sie hat erzählt im ersten Interview, das ich mit ihr im Mai 2021 geführt habe, dass sie sich damals eigentlich gar nicht darüber freuen konnte. Und ich habe sie gefragt, warum sie das Geld nicht will. Und sie hat damals geantwortet, Zitat, das ist in meinen Augen keine Frage des Wollens, sondern eine Frage der Fairness. Ich habe nichts getan für dieses Erbe. Das ist pures Glück im Geburtslotto und reiner Zufall. Die Menschen, die das eigentlich erarbeitet haben, hatten in der Regel wohl nicht sehr viel davon. Es kommt somit eigentlich aus der Gesellschaft und dorthin soll es zurück. Und das war im Grunde der Auslöser, dass sie sich überlegt hat, wie kann sie, solange es keine Erbschafts- und Vermögenssteuer gibt, mit diesem Geld umgehen. Und dazu hat sie dann den BürgerInnenrat namens Guter Rat für Rückverteilung erfunden, unter Anführungszeichen initiiert und letztlich finanziert.
Sie hat ja vor allem auch sehr viel Medienaufmerksamkeit bekommen, naturgemäß mit dieser Einstellung, mit diesen Aussagen. Und wie du schon gesagt hast, in den letzten Wochen hat man immer wieder von diesem Rat gehört, den sie dann zur Verteilung dieses Vermögens gegründet hat. Wie funktioniert das? Warum hat sie sich gerade dieses Mittel zum Zweck ausgesucht, um Geld zu verschenken?
Marlene Engelhorn hat diesen Bürger Innenrat gegründet, eben weil sie die Verantwortung nicht alleine haben wollte, was mit diesem Geld passiert. Der Staat nimmt es ihr im Moment noch nicht ab, will es ihr nicht abnehmen. Sie hat immer argumentiert, besteuert mich endlich. Sie sieht darin eine demokratische Aufgabe und hat in diesem Bürgerinnenrat eine demokratische Plattform gesehen, die mit ihrem Geld und der damit verbundenen Macht stellvertretend umgeht und, wie sie argumentiert hat, auch besser und angemessener, als wenn sie als Einzelperson das entscheiden dürfte oder müsste. Das heißt, sie hält auch nichts davon, von dieser Idee, dass Reiche so quasi gönnerhaft von oben unter dem schönen Namen Philanthropie ihr Geld da und dorthin geben, wo es ihnen persönlich gerade gefällt, sondern sie möchte, dass das in einem größeren, in einem breiter besprochenen Modell getan wird.
Und ganz praktisch, also BürgerInnen sind wir ja alle, kommen da dann einfach irgendwelche Leute und entscheiden, was mit diesen Millionen Euro passiert?
Nein, also letztlich waren es 50 Menschen, die sich in Salzburg an 6 Wochenenden getroffen haben. Diese 50 Menschen waren quasi ein Abbild von Gesamtösterreich. Das Foresight-Institut hat 10.000 Menschen zufällig aus dem zentralen Melderegister ausgewählt. Die haben einen Brief bekommen, den haben viele, die später dann im Guten Rat waren, als Fake gehalten zuerst. Als sie dann im Fernsehen gesehen haben, oh, da kommt ja wirklich was, haben sie den zum Teil wieder aus dem Abfall herausgeholt. Es haben sich 1.424 Menschen zurückgemeldet und gesagt, ja, das würde mich interessieren, da mitzumachen. Das ist schon eine überdurchschnittlich hohe Rückmeldequote, wenn man sie mit anderen Bürgerräten vergleicht. Aus diesen Rückmeldungen wurde dann mittels eines statistischen Verfahrens ein repräsentatives, sogenanntes Mini-Österreich gebildet. Die Menschen, die letztlich ausgewählt wurden, diese 50, entsprechen in 9 Kriterien der Zusammensetzung der Gesamtbevölkerung Österreichs. Das sind Kriterien wie Geschlecht, Alter, der Wohnort, das heißt Urbanisierungsgrad, das Bildungsniveau, Erwerbsstatus, Einkommen, aber auch, und das war wichtig für diesen Bürgerinnenrat, die Einstellung zur Vermögensverteilung. Es wurde gefragt, halten Sie die jetzige Verteilung für gerecht oder für ungerecht? Und wir wissen aus anderen Studien, dass 25% sie für gerecht halten. Dementsprechend haben 25% im Guten Rat sie auch für gerecht gehalten und 75% für ungerecht. Und konkret waren dann einfach dort Menschen von jung bis alt. Die Jüngsten waren 16, 17. Das waren 2 Schüler, Kyrillos und Markus aus Wien.
Ich kam rein im Plenum und habe dann halt gesehen, da sind wirklich nur ältere Leute. Und dann dachte ich, wird schon schwierig. Aber es wurde mir zugehört, es war jetzt nicht so, ja, der Jüngste wird jetzt nicht so viel reden. Ich durfte genauso viel reden wie jeder andere.
Die Ältesten waren Fritz, das war ein 85-Jähriger aus Oberösterreich, und Erna, eine Frau mit 80 aus Wien. Es war eine türkischsprachige Köchin, es war ein Elektroinstallateur aus dem Weinviertel. Der gute Rat hat auch den Anspruch gehabt, möglichst barrierefrei zu sein und eine eben größtmögliche Diversität zu bilden. Das heißt, es war dort auch eine Frau aus Afghanistan, Fatima, die ist erst seit 2 Jahren in Österreich. Für die wurde rund um die Uhr auf Dari gedolmetscht. Es gab für Hildegund, eine gehörlose Frau aus Kärnten, Gebärdendolmetscherinnen rund um die Uhr. Diese Menschen, diese 50, haben für diese Arbeit, die sie da geleistet haben, 7.200 Euro Vergütung bekommen, pro Wochenende 1.200 Euro. Mhm. Und insgesamt hat Marlene Engelhorn für diesen guten Rat 3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Da haben dann noch dazu gehört ein 8-köpfiges Moderatorinnen-Team und das Organisationsteam, zu dem Presse-, Social-Media-Team etc. gehört haben.
Und Lisa, man hört da jetzt schon raus und wir haben es auch schon angesprochen kurz. Du warst ja eine von ganz wenigen JournalistInnen in Österreich oder auf der ganzen Welt, die sehr nah bei diesem ganzen Verteilungsprojekt dran waren. Also du warst bei diesen Sitzungen auch dabei. Wie muss man sich das dort dann vorstellen? Was hast du da erlebt?
Die ersten zwei Wochenenden waren sehr stark angefüllt, unter Anführungszeichen, mit Informationsvermittlung. Das heißt, die Leute in diesem guten Rat, viele von denen sind wahrscheinlich zum ersten Mal in einem vorlesungsartigen Setting gesessen. Die haben viel Input von Expertinnen und Experten bekommen. Die haben Vorträge gehört über Reichtum und Vermögensverteilung. Darüber wissen wir ja gar nicht so viel, wie wir gern wissen würden, auch die Politik nicht. Sie haben auf der einen Seite den Prozess lernen müssen, wie so eine Arbeit in einem Bürgerrat geht. Und sie haben auf der anderen Seite sich einfach inhaltlich damit beschäftigen müssen, was machen wir mit diesem vielen Geld? Und da ist sehr schnell sind da so Fragen aufgetaucht, wo sie sich gefragt haben, wollen wir nur im Inland jemanden bedenken oder kommen auch Organisationen im Ausland in Frage? Wollen wir kurzfristig helfen oder wollen wir am System, an den Strukturen etwas verändern? Und je konkreter die Ideen wurden, was sie mit dem Geld machen könnten, umso kleiner ist dieser Betrag eigentlich geworden. Das sind diese 25 Millionen, die für eine Einzelperson natürlich wahnsinnig viel Geld sind, dann relativ schnell ziemlich wenig Geld geworden. Und so haben sie dann irgendwie abwägen müssen, wo sie den höchsten Hebel finden. Das ist ganz oft irgendwie vorgekommen. Und natürlich haben die Projekte, auf die sie sich dann geeinigt haben, auch davon gelebt, von den persönlichen Lebenserfahrungen der Leute, die in diesem Rat gesessen sind. Wo sie dann auch argumentiert haben, warum zum Beispiel Sepp die Feuerwehr besonders wichtig war. Der hat vor einem Jahr seinen Sohn bei einem Arbeitsunfall verloren und hat erzählt, wie wichtig diese Hilfe damals war oder die Bergrettung. Es waren dort Frauen, die aus der eigenen Lebenserfahrung wussten, wie es ist, zum Beispiel Pflegebedarf in der Familie decken zu müssen. Also es waren einfach eine ganz breite Palette, die von dem lebt, von den Leuten, die da drinnen sind.
Was haben die dann ganz praktisch gemacht das ganze Wochenende lang?
Die konkrete Arbeit im Guten Rat ist dann aufgeteilt worden in 6 sogenannte Handlungsfeldgruppen. Und in diesen Gruppen hatten sie jeweils 4 Millionen Euro zur Verfügung. Das heißt, in Summe waren das dann 4 mal 6 ist 24 Millionen. Die restliche Million von den 25 sollten die Ratsmitglieder dann persönlich mit so grünen Punkten, die waren jeweils 2000 Euro wert, noch auszeichnen können und da ein extra Budget dazu geben können zu dem, was in den Handlungsfeldgruppen vorher an Budget gegeben wurde, und die haben ein Maximum noch benannt und da konnten die anderen das dann quasi auffüllen. Gearbeitet wurde dort, das ist, glaube ich, wichtig und das war auch für die Arbeit wichtig, mit der Methode des Consent. Consent bedeutet, wenn jemand beide Hände unten hat, passt für mich. Eine Hand oben heißt, ich habe ein bisschen Bauchweh mit der Entscheidung, aber ich kann sie mittragen. Und wenn aber jemand 2 Hände nach oben gibt, dann bedeutet das, ich habe einen gravierenden und einen begründeten Einwand gegen dieses Projekt oder diese Entscheidung, die gerade auf dem Tisch liegt. Und das heißt, sie waren gezwungen und sie wollten das auch, das hat man im Lauf dieser Wochenenden auch gemerkt, eine Lösung zu finden, die eben nicht nur per Mehrheit, wo einfach dann eine Gruppe, nämlich die Minderheit, quasi Pech hat und ohne Diskussion man quasi zu einer Einigung kommt. Dieses Konsentverfahren haben ganz viele als positive neue Erfahrung erlebt, wie man zu Entscheidungen in einer Gruppe kommen kann.
Und wer das viele Geld dann tatsächlich bekommen hat, das besprechen wir gleich noch. Es geht gleich weiter.
Am Anfang, da war ich der Star von der Familie, geliebt von allen. Und dann kommt auf einmal der kleine Neuzugang. Und sie sagen, ich bin zu gefährlich. Ciao, Baba und fall nicht. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass mir wer zu sich holt, der versteht, dass ich eigentlich ein Teamplayer bin.
Sie hörten Toni Polster als Pitbull Rocky. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
Lisa, jetzt die große Frage. Wer kriegt denn jetzt dieses viele Geld? Also ich nehme an, da sind einige Unternehmen bedacht worden. Wir müssen nicht die ganze Liste aufzählen, aber was sticht da jetzt für dich am meisten raus? Wer kriegt am meisten von diesem Geld?
Also den höchsten Betrag bekommt der Naturschutzbund mit 1.632.400 Euro. gefolgt vom Neunerhaus, das bietet Hilfe für obdachlose und armutsgefährdete Menschen. Das bekommt 1,6 Millionen. Dann gibt es 1,22 Millionen für das Momentum-Institut. Gefolgt von der globalisierungskritischen NGO ATTAC, die bekommt 1,07 Millionen Euro. Und auf Platz 5 ist die Bildungsinitiative Schule im Aufbruch, die 936.000 Euro bekommt. Dazwischen gibt es große und bekannte Organisationen, aber auch kleinere und nicht so breit bekannte. Das sind Caritas, Diakonie, Volkshilfe. Es wurden aber auch Straßenzeitungen und Reporter ohne Grenzen bedacht. Und das war auch einem Mitglied besonders wichtig, dass die Forschungsschiene auch bedacht wird, dass nicht nur Sozialprojekte gesponsert werden. Das World Inequality Lab soll ein Forschungsprojekt bezogen auf Österreich durchführen, um Daten über die Vermögensverteilung und Ungleichheit zu erheben. Und dafür gibt es 640.000 Euro. Wer die ganze Liste sehen will, auf der Webseite vom Guten Rat nachzulesen.
Waren diese Entscheidungen für dich nachvollziehbar oder ist da für dich auch was Kontroverses dabei?
In Salzburg ist einmal der Satz gefallen, beim Spenden gibt es kein richtig und kein falsch. Ich denke mir, dieses Spendenportfolio bildet die 50 Menschen, die dort waren, ab. Wären es 50 andere gewesen, hätte sie ein bisschen anders ausgesehen, aber trotzdem ähnlich. Diese Spendenliste bildet zum Teil die individuellen Lebenserfahrungen ab, aber eben mit dem Hintergrund, und das legitimiert sie auch, dass diese Gruppe die österreichische Bevölkerung repräsentiert. Natürlich gibt es jetzt viel Kritik an dieser Liste, weil jeder und jede vielleicht den einen oder anderen Verein nicht darauf gesetzt hätte und eine andere Organisation lieber gesetzt hätte. Aber Marlene Engelhorn hat entschieden, dass sie diese Entscheidung in die Hand von 50 Menschen legt und auch akzeptieren wird, was die entscheiden. Und von daher ist die Frage nach richtig oder falsch auch gar nicht zu stellen. Es gab als Rahmenbedingungen nur, dass nichts demokratiefeindlich, verfassungsfeindlich oder menschenfeindlich sein dürfte. Sie durften keine Partei gründen und das Geld sollte nicht in ein profitorientiertes Investment gehen. Und alles andere war möglich, sofern die 50 Leute sich untereinander darauf verständigt haben. Und das haben sie.
Ich habe gehört, eine kleine Kontroverse hat es gegeben rund um das Momentum-Institut. Die waren, glaube ich, auf Platz 3 jetzt von den Geldempfängerfirmen. Und wir haben am Anfang schon einen Ausschnitt gehört, wo Marlene Engelhorn eben im Interview mit dem Momentum-Institut gesprochen hat. Das kommt öfter vor. Die ist ja irgendwie ein oft gesehener Gast bei diesem linken, arbeitnehmernahen Institut. Gibt es da irgendwie ein Naheverhältnis?
Ja, dieses Naheverhältnis gibt es. Das gibt es in doppelter Form quasi. Das war dem Guten Rat allerdings auch bewusst. Sie haben, als Sie diese Spende abgesegnet haben im Plenum, dazu gesagt, wir wissen, dass Marlene und Alexandra da tief drin stecken. Alexandra ist Alexandra Wang, die Leiterin des Guten Rats. Sie war bis August beim Momentum-Institut angestellt und wurde im September des Vorjahres von Marlene Engelhorn angeheuert. Das haben sie auch so begründet, dieser Posten konnte nicht ausgeschrieben werden, weil das ja da noch ein geheimes Projekt war. Marlene Engelhorn wiederum ist eine Großspenderin beim Momentum. Sie hat 2023 alle Dauerspenden verdoppelt, hat also 156.000 Euro überwiesen und im Jahr davor, 2022, hat sie fast 460.000 Euro an das Momentum-Institut gespendet. Aber wie gesagt, es war den Mitgliedern im Guten Rat für Rückverteilung bewusst, dass es diese Verbindung zum Momentum-Institut gibt, und es war ihnen aber die Arbeit, die dort geleistet wird, offenkundig so wichtig, dass sie eine recht hohe Spende, eine der höchsten, an das Momentum-Institut vergeben haben.
Was macht denn Marlene Engelhorn jetzt, nachdem dieses ganze Geld weg ist? Was macht eine Ex-Millionärin?
Sie hat gesagt, sie wird das machen, was den vielen, den 99% in der Gesellschaft auch abverlangt wird. Sie wird sich einen Job suchen. Sie wird sich nach oben arbeiten. Sie hat sich noch ein bisschen einen Puffer, unter Anführungszeichen, zurückbehalten für diese Übergangsphase, bis sie tatsächlich ins Erwerbsleben einsteigt. Sie ist sich dabei auch sehr bewusst, dass sie trotz allem noch immer über wesentlich mehr Kapital, nämlich kulturelles Kapital, verfügt als viele andere. Das ist soziales, symbolisches, eben kulturelles Kapital, das sie auch bei ihrer Jobsuche entsprechend unterstützen wird und wo sie es natürlich auch leichter hat als andere, aber sie will in Zukunft und wird es müssen, von ihrer Arbeit leben müssen und nicht von einem Erbe, das ihr in den Schoß gefallen ist.
Du hast das ganz oft angesprochen und es liegt ja unter allem irgendwie drunter, dass sich Marlene Engelhorn für mehr finanzielle Gleichheit in der Gesellschaft einsetzt. Das war irgendwie das ganze Motto von diesem guten Rat. Das war jetzt ein Projekt, das sehr aufwendig war, auch für sich schon recht teuer. Es war ein Bürgerrat, es war eine Millionärin von ganz vielen in Österreich und auf der ganzen Welt, die ihr Vermögen weggegeben hat. Wird das wirklich was ändern im Großen und Ganzen an dieser Ungleichheit in unserer Gesellschaft?
Nein. Und ich denke mir, das wäre auch eine naive Vorstellung und eine totale Überfrachtung dieses Bürgerinnenrats. So simpel ist die Welt nicht. Es war ein privates Demokratieprojekt, quasi ein Sozialexperiment. Aber es konnte niemand erwartet haben, dass der gute Rat für Rückverteilung dieses Problem, das Verteilungsproblem, das wir haben, löst. Das ist auch nicht seine Aufgabe. Das ist in einer Demokratie Aufgabe der Politik, Aufgabe von uns allen. Und diesen Diskurs, den hat der gute Rat vielleicht weiter angestoßen. Da kann man vielleicht etwas aufgreifen, aber der Diskurs muss jetzt geführt werden. Wir werden sehen, ob er geführt wird, aber es war nicht die Aufgabe des guten Rates.
Schauen wir mal, ob vielleicht ein paar andere MillionärInnen dem Beispiel folgen oder ob doch die Diskussion über Vermögensteuern in Österreich wieder größer wird. Lisa Nimmervoll, vielen Dank dir für den Einblick.
Sehr gern, danke.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Infos zum Tag. Die hat heute mein Kollege Scholt Wilhelm für Sie. Was ich jetzt schon sagen kann, wenn Sie wollen, dass auch der Standard in Zukunft noch weiter journalistisch arbeiten kann, dann unterstützen Sie uns gerne mit einem Abonnement. Mehr Infos dazu gibt es auf derstandard.at und ich verspreche Ihnen, es wird Sie weniger kosten als 25 Millionen Euro. Wir sind gleich zurück.
Als ein Kleiner war ich immer in der Badewanne, bis ich zu groß war. Und plötzlich schwimme ich in der kalten Donau und die Leute haben Angst vor mir. Aber zum Glück nicht alle. Ein paar haben mich geredet, weil sie gewusst haben. Er ist ein scharfer Zahn, aber ein guter Söh.
Sie hörten Hans Krankl als Krokodil Bobby. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
Ich bin Scholt Wilhelm und ich habe jetzt noch die Meldungen zum Tag für Sie. Erstens, rund zwei Wochen nach ihrer Wahl ins EU-Parlament beginnt am Freitag der Zivilprozess gegen die Grünen-Politikerin Lena Schilling. Das Aktivistenpaar Veronika und Sebastian Born-Mehner wirft Schilling mit einer Klage vor, zwischen 2022 und 2024 mehrmals kreditschädigende Falschbehauptungen über deren Ehe und Berufsleben in Umlauf gebracht zu haben. Bei der Verhandlung vor einem Wiener Bezirksgericht wollen die Born-Mehners erreichen, dass die designierte EU-Abgeordnete derlei Behauptungen öffentlich widerrufen muss. Wer noch mehr zu dem Fall Lena Schilling wissen möchte, der findet entsprechende Folgen auch hier im Podcast bei Thema des Tages. Zweitens, YouTube ohne Werbung zu sehen wird immer beliebter. Der übliche Weg dazu ist die Bezahlung eines Premium-Abos. Das ist allerdings nicht ganz billig, deshalb haben zahlreiche Anwenderinnen und Anwender auch in Österreich eine technische Lücke genutzt. So konnte man bisher um einen Bruchteil des lokalen Preises Abos in anderen Ländern abschließen, und zwar über einen VPN-Zugang, der den eigentlichen Aufenthaltsort des Kunden oder der Kundin verschleiert. Damit dürfte aber jetzt Schluss sein, denn YouTube kündigt nun gezielt günstige Abos, die in anderen Ländern abgeschlossen wurden. Die Kunden werden dann dazu aufgerufen, ihre Länderangabe zu korrigieren. Und drittens, richtig spannend wird es heute bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Und zwar spielt hier Österreich gegen Polen und es geht um den Einzug in die K.O.-Runde. Wenn Österreich nach dem Verlust im ersten Spiel weiterkommen will, muss das Nationalteam heute 3 Punkte holen. Los geht es um 18 Uhr. Übertragen wird das Spiel auf Servus TV. Mitlesen können Sie alle Infos auch in unserem Live-Ticker auf derstandard.at. Passend dazu empfehle ich Ihnen auch noch unsere kommende Folge vom Schwester-Podcast Inside Austria. Am Samstag veröffentlichen wir den zweiten Teil unserer Doppelfolge zu dem österreichischen Fußballstar Marco Arnautovic. In Folge 2 beschreiben wir Arnautovics ungewöhnlichen und damals alles andere als sicheren Aufstieg in Europas Fußballspitze. Noch mehr aktuelle Nachrichten lesen Sie wie immer auf der standard.at. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schicken Sie das gerne an podcast@derstandard.at. Unterstützen Sie uns auch gerne mit einer guten Bewertung oder erzählen Sie Ihren Bekannten und Freunden von uns. Das hilft uns immer sehr. Diese Folge gestaltet und auch das Interview geführt hat mein Kollege Tobias Holub. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
Früher war mein Leben ein echter Zirkus. Wenn ich nicht gespurt hab, hat's was gesetzt. Und dann ab in einen kleinen Käfig. So wäre ich alt geworden, wenn's mich nicht befreit hätten. Jetzt bin ich zum ersten Mal mein eigener Chef und egal was ich mach, keiner schimpft mit mir.
Sie hörten Herbert Prohaska als Zirkusaffe Bubi. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.